Ich habe euch ein echtes Schnäppchen mitgebracht, ein Stativ zu einem absoluten Sonderpreis. Beste Markenqualität, wetterbeständig und besonders leicht. Das Gerät lässt sich zusammengeklappt problemlos im Rucksack verstauen. Man kann jeden Kameratyp darauf befestigen und ich biete es euch zu 2/3 des regulären Preises an. Ich finde, das ist ein fairer Preis, denn es fehlt ihm 1/3 seiner Beine. Also ein zweibeiniges Stativ sozusagen. Ich finde, das ist trotzdem ziemlich praktisch, denn man muss natürlich auch nur 2-mal den Fuß ausklappen und es ist extrem leicht dadurch und man findet bestimmt irgendwo immer mal eine Stelle, wo man es trotzdem hinstellen kann mit diesen Beinen. Also, ich zeige euch das mal. So. Gut, ich habe so ein bisschen in euren Augen gesehen, dass ihr das nicht so ganz ernst nehmt. Das ist merkwürdig, denn viele Christen tun doch genau das. Sie geben sich mit einem 2/3-Gott zufrieden. Sie berufen sich auf den Vater und den Sohn, aber den Heiligen Geist, den kennen sie nicht so genau und auf den könnten sie verzichten. Bei einem Stativ würden wir diesen Fehler niemals begehen. Warum tun wir das also bei der Dreieinigkeit Gottes so oft? In der Bibel wird der Heilige Geist mehr als 100-mal erwähnt. Jesus hat öfter vom Heiligen Geist gesprochen als von der Gemeinde. Am Vorabend seiner Kreuzigung, als er seine Nachfolger auf eine Zukunft ohne ihn vorbereitete, da gab er ihnen eine großartige Verheißung. Er sagte, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr mit seiner Kraft im Leben unterwegs sein. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir immer erfolgreich sein werden. Er hat uns auch nicht versprochen, dass wir nie krank werden und nie mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. Jesus hat uns auch nicht versprochen, dass uns alle Leute gern haben werden. Er hat uns nicht versprochen, dass es uns immer gut gehen wird. Aber er hat uns eins versprochen, dass der Heilige Geist immer bei uns ist und uns immer Kraft geben wird. Der Heilige Geist spielt die zentrale Rolle im Leben eines Gläubigen. Alles, was zwischen der Apostelgeschichte in der Bibel und dem Ende der Offenbarung beschrieben wird, ist alles das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist erfüllte die Jünger und bevollmächtigte sie zu predigen, damit auch wir von Jesus hören. Der Heilige Geist gab der ersten Gemeinde den Schub, den sie brauchte, um sich vor den vor ihr liegenden Herausforderungen zu stellen. Der Heilige Geist brachte uns die Reformation und weckte den Glauben. Und vielleicht könntest du solch einen Schub auch für dein Leben gebrauchen. Ich zumindest brauche ihn immer wieder. Vor etlichen Jahren, als meine Beine noch kräftiger waren und mein Bauch noch etwas schlanker und mein Ego noch viel größer, da habe ich mich von einem Freund überreden lassen, mit dem Fahrrad über die Alpen zu fahren. Das war hart. Mein Fahrrad war voll beladen und die Anstiege waren mörderisch. Oft verlor ich meinen Freund aus den Augen. Er war viel stärker als ich. Ich kroch die Berge hinauf, während er sie befuhr. Doch ich wusste, dass er mich nie im Stich lassen wird. Hinter der nächsten Kurve wartete er auf mich, um mich anzufeuern, und manchmal hat er mich auch ein bisschen geschoben. Ich glaube, genau das tut der Heilige Geist auch für uns. Er führt zu Ende, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist begonnen haben. Er ist die treibende Kraft in unserem Leben. Der Apostel Paulus sagt dazu in Römer 8, Vers 14, alle, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich möchte daher heute mit dir der Frage nachgehen, wer oder was treibt uns eigentlich an? Wenn man wissen möchte, wie es sich anfühlt, so richtig getrieben zu werden, dann findet man dazu bei Astrid Lindgren eine Antwort. Eines der Kinder aus ihrer Familie prägte den Satz, der dann später in Ferien auf Saltkrokan verewigt wurde, und er lautet, ich habe so ein Gerenne in den Beinen. Wer je mit Kindern zu tun hatte, versteht das ohne jede Erklärung. Wir reden von Hummeln im Hintern. Pelle auf Saltkrokan hat Gerenne in den Beinen. Das heißt, es ist unmöglich, drinnen zu sitzen, angetrieben, hinaus, vorwärts, weiter und immer weiter muss es gehen. Gar nicht anders können. Es läuft, man muss, es drückt, schiebt. Wir sind Menschen, die getrieben werden. Paulus spricht von unserem Gerenne in den Beinen und er fragt, wer oder was ist das da, das dich antreibt? Was ist die innerste Antriebskraft deines Lebens? Was führt dich? Was leitet dich? was bewegt dich? Anhand der Fragestellung wird schon deutlich, irgendjemand ist das. So oder so wirst du bewegt, getrieben und geleitet. Sorgst du nicht dafür, dass es der Richtige ist, der dich antreibt, dann wird das jemand sein, den du vielleicht nicht magst. Im Klartext, wenn nicht Gottes Geist in dir die Kraft ist, die dich treibt und bewegt, dann wird es eine andere Kraft sein, die das tut. Und sie führt dich vielleicht in eine Richtung, in die du gar nicht gehen möchtest. Da ist zum Beispiel die Gier. Geldgier hat 2008 zu einer weltweiten Finanzkrise geführt. Viele Menschen wurden damals um ihr Erspartes gebracht, weil sie selbst und andere zu gierig waren. Ich muss dabei an den Film Wall Street mit Michael Douglas denken. Michael Douglas spielt darin den Investmentbanker Gordon Gekko. Er wird von Gier getrieben. Er will Erfolg um jeden Preis. Er geht dafür sogar über Leichen. Er wird reicher und reicher, aber am Ende steht er vor den Trümmern seines Lebens. Er landet im Gefängnis. Nach 20 Jahren kommt er erst wieder frei. Und sein einziger Besitz ist, als er aus dem Gefängnis kommt, sein altes Handy aus dem Jahr 1987. Es ist so groß wie ein Pflasterstein. Die Gier hat ihn dorthin getrieben. Sicherlich ist Gordon Gekko ein extremes Beispiel. Aber die Gier nach Erfolg ist doch weiter verbreitet, als wir vermuten. Denn wie viele leben nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Du arbeitest hart, du kannst es nie genug sein lassen, du gibst nie auf, dich quält die Angst, dass andere besser sein könnten als du. Du glaubst, dass du alles schaffst, wenn du dich nur genug anstrengst. Nun sagst du vielleicht, okay, das gibt es, aber hier bei uns auf dem Dorf ist das doch eher selten. Einverstanden. Dann nehmen wir einen zweiten Anlauf. Perfektionismus. Wenn du vom Perfektionismus getrieben wirst, hörst du auf die Frage, bin ich gut genug, innerlich immer die Antwort, nein. Werde lieber perfekt, dann wirst du vielleicht angenommen werden. Gib lieber nach, wenn man etwas von dir fordert, dann ist dein Dasein vielleicht irgendwann gerechtfertigt. Wenn du vom Perfektionismus getrieben wirst, hast du unterschwellig das Gefühl, als Person nicht liebenswert zu sein. Und statt deiner selbst bietest du an, etwas zu leisten. Doch das führt in einen Teufelskreis. Du wirst angetrieben, immer mehr zu leisten, immer besser zu werden, immer Ja zu sagen. Und schließlich versuchst du sogar vollkommen zu sein. Du willst alle Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen. Im Operationssaal und bei der Flugsicherung wünschen wir uns solche Menschen. Dort sollten besser keine Fehler begangen werden. Dort soll alles perfekt laufen. Aber im normalen Alltag macht uns der Perfektionismus krank. Denn Fehler passieren unweigerlich. Sie gehören zu unserem Leben als Mensch dazu. Wir müssen uns dafür nicht schämen und wir verlieren dadurch auch nicht unseren Wert. Leider sind auch der Glaube und die Gemeinde kein sicherer Schutz gegen diesen Antreiber. Manchmal kann uns nämlich auch ein falsches Bild von Gott so sehr treiben, einem Gott, dem wir nie genug geben können und an dessen Forderungen wir nie heranreichen. Drittens, das Harmoniebedürfnis. Diesen Antreiber kenne ich sehr gut. Er verleitet mich dazu, es allen recht machen zu wollen. Alle sollen zufrieden sein und sich wohlfühlen. Deswegen kann ich nur schlecht Nein sagen. Auseinandersetzungen fallen mir schwer. Zurückweisung kann ich schlecht ertragen. Das Harmoniebedürfnis hat sicher auch gute Seiten. Es treibt dazu, Verantwortung zu übernehmen, treu zu sein, verbindlich zu sein. Man kann sich aufopfern für viele Dinge. Aber das Leben mit diesem Antreiber ist äußerst anstrengend. Denn niemand kann es allen recht machen, auch Jesus nicht. Und er hat es deswegen auch gar nicht erst versucht. Ein letztes Beispiel, der Zeitgeist. Es kann sein, dass dich antreibt, was man gerade so denkt. Der Sog ist mächtig, dich immer dahin treiben zu lassen, was ethisch angesagt ist, was alle machen oder was modern ist. Es wird uns wie eine Dauerinfusion im Krankenhaus eingeträufelt, was wir denken sollen. Der Zeitgeist fließt in unser Leben, durch Medien verstärkt, durch Filme sympathisch gemacht und durch Schulen als selbstverständlich gelehrt. Der Geist der Zeit sagt uns, wie man seine Partnerschaft lebt, wie man Kinder zu betreuen hat, wann das Leben keinen Sinn mehr hat, welche Rolle es spielt, ob man in einem weiblichen oder männlichen Körper geboren wurde oder ob das überhaupt eine Rolle spielt? Dieser Geist ist stark. Wir wollen uns ja nicht lächerlich machen. Wir wollen kein Außenseiter sein. Wir wollen nicht ein Leben von gestern führen. In mancher Hinsicht mag das durchaus gut sein, aber wirklich in jeder? Hast du noch eine Perspektive, die dir hilft, zu diesem Geist Ja oder Nein zu sagen? Oder bist du getrieben von dem, was gerade jeden umtreibt? All das sind nicht nur meine Fragen. Paulus stellte diese Fragen schon den Christen in Rom und er erinnerte sie an ein besonderes Geschenk von Jesus, den Heiligen Geist. Paulus sagt, die aber der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott sorgt dafür, dass seine Kinder von den verschiedenen Antreibern in dieser Welt nicht mehr hin und her gerissen werden. Er beschenkt uns mit einer völlig neuen Antriebskraft, die viel stärker ist als jede andere Kraft auf dieser Welt, der Heilige Geist. Ja, durch Gottes Geist werden wir zu neuen Menschen. Das geschieht nicht in einem Augenblick, aber es entwickelt sich Stück für Stück, weil Gottes Geist unaufhörlich in unserem Innersten wirkt. Sein Geist übernimmt die Führung in unserem Leben. Er leitet uns, er gibt uns Kraft und Schwung, er deckt Schuld und Sünde auf und verändert uns. Er treibt uns zum Guten und er schließt uns den Himmel auf. Durch den Heiligen Geist passiert etwas, dessen Tragweite wir ein Leben lang staunend nachbuchstabieren. Wir wissen endlich, was Gott wirklich von uns will. Wir wissen es eben nicht nur durch die 10 Gebote von außen. Daran sind die Israeliten jahrhundertelang gescheitert. Wir wissen, was Gott will, von innen heraus durch seinen Geist. Ohne den Heiligen Geist haben wir als religiöse Menschen ständig das Gefühl, dass wir uns den Geboten unterwerfen müssen. Vielleicht gehorchen wir ihnen nur, weil wir die Strafe Gottes fürchten. Für einen Muslim ist das normal, aber ein Christ sollte nicht so getrieben werden. Paulus sagt, wenn der Heilige Geist uns leitet, wird das, was Gott will, zutiefst uns ganz innerlich das, was wir selbst uns von Herzen wünschen. Wir sind einig mit Gottes Willen. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als genauso zu leben. Wir seufzen nicht mehr innerlich, weil wir die Gebote befolgen müssen. Wir freuen uns, dass Gott uns so gute Wegweisungen für unser Leben gegeben hat. Wir spenden nicht unser Geld, um eine Belohnung dafür zu bekommen. Wir geben dankbar etwas ab, weil wir wissen, dass Gott für uns wunderbar sorgt. Wir vergeben anderen nicht zähneknirschend die Schuld, weil Jesus das gesagt hat. Wir vergeben, weil wir wissen, wie befreiend das ist und weil der Geist uns dazu treibt. Im Alten Testament haben sich die Menschen genau danach immer gesehnt. Der Prophet Jeremia hat mit Gott darum gerungen. Und er hat von Gott ein Versprechen bekommen. Gott sagte in Jeremia 31, Vers 33, es kommt die Zeit, da werde ich einen neuen Bund mit meinem Volk schließen. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gottes Wille und mein Wille sind nicht mehr zwei verschiedene Dinge. Sie sind miteinander verheiratet. Sie sind miteinander verbunden, sodass ich mich nach nichts anderem mehr sehne, als danach ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Wir handeln nicht mehr aus Angst, wir handeln aus Dankbarkeit. Wir verändern uns nicht widerwillig, sondern voller Freude. Ja, der Heilige Geist macht uns Beine, damit wir immer mehr von unserem neuen Leben mit Jesus ergreifen. Da gibt es so viel zu entdecken. Es soll ein Gerenne in den Beinen geben, um keins von Gottes Geschenken mehr zu verpassen. Der Heilige Geist beschenkt uns zum Beispiel mit einer unverschämten Gewissheit. In Vers 16 heißt es, der Geist Gottes selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist bei uns nicht so wie bei Kindern, die durch schwierige Umstände keine sichere Bindung zu ihren Eltern aufbauen konnten. Sie hinterfragen ständig, ob sie gewollt und geliebt sind. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, hört dieses Fragen in Bezug auf Gott auf. Ins tiefste Innere pflanzt Gottes Geist die Gewissheit, du bist und bleibst ein Kind des Vaters im Himmel. Und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das ist kein warmes Gefühl, das ist keine Frage der Stimmung. Das zeigt sich bei manchen Menschen unterschiedlich. Aber es ist doch etwas, das jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, spürt. Von Geist zu Geist spricht der Heilige Geist. Gott sagt im Innersten unserer Seele, du bist und bleibst mein Kind. Darum lass dir vom Heiligen Geist immer wieder neu diese Heilsgewissheit schenken. Lass dich von ihm zu dieser unverschämten Gewissheit treiben, du bist Gottes Kind. Zweitens, ein offener Zugang zum Vater. Paulus schreibt in Vers 15, der Geist Gottes hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn könnt ihr zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Hier redet Paulus nicht mehr nur von Kindern, sondern von Söhnen und Töchtern. Gott hat uns nicht nur gewollt und geliebt, er hat uns sogar adoptiert, zu seinen Erben gemacht, zu seiner Familie gestellt. Weil sein Geist uns erfüllt, gehören wir ganz zu ihm. Und als seine adoptierten Söhne und Töchter haben wir natürlich immer freien Zutritt zum Vater. Jederzeit können wir vor seinen Thron treten und sagen, aber, das heißt lieber Vater. Manche haben sich dieses Geschenk Gottes besonders zu Herzen genommen und reden Gott mit Papa im Gebet an. Das ist völlig okay, auch wenn es für manche sich vielleicht komisch anhört. Aber uns sollte auch klar sein, dass Abba in Israel auch die Anrede erwachsener Kinder zu ihrem Vater ist. So sprechen nicht nur kleine Kinder. Hier geht es also wirklich darum, in Ehrfurcht und mit Respekt vor den Vater zu treten. Wir brauchen beim Beten kein kindliches Gemüt, sondern nur ganz viel Vertrauen. Der Heilige Geist treibt dich so immer wieder hin zu deinem Vater. Und dann kannst du ihm sagen, alles, was dir einfällt. Er versteht dich. Und was du nicht in Worte fassen kannst, wird der Heilige Geist auch an den Vater übermitteln. Er vertritt dich immer vor dem Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen. Drittens, eine neu geschenkte Freiheit. In Vers 15 heißt es, der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Du kannst die Geister unterscheiden. Wird dein Geist ängstlich, fühlst du dich wie ein Sklave zu harter Arbeit, ohne jeden Anspruch verdammt, dann ist das nicht Gottes Geist, der dich antreibt. Denn der Heilige Geist macht uns frei. Durch ihn dürfen wir sagen, ich bin kein Sklave mehr, ich bin der adoptierte Sohn oder die adoptierte Tochter Gottes. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, ich bin ein Kind Gottes, so heißt es in einem Lied. Der Geist macht frei, nicht nur in der Theorie. Das gilt gerade für Menschen, die unter großem Druck stehen. Es gilt für alle, die schlecht Nein sagen können und deren Tempo stets zu hoch ist. Ich denke dabei auch an mich selbst und an meine Kollegen. Wir sprechen oft über die chronische Überforderung in diesem Beruf. Von meinen 11 Kommilitonen, also den 11 Leuten, die mit mir zusammen angefangen haben zu studieren, sind nur noch 4 im Dienst. Die anderen haben wegen Burnout aufgegeben. Es ist schwierig, bei den unterschiedlichsten Forderungen die Balance zu halten. Die einen wollen unbedingt wieder Gottesdienste so wie früher feiern und die anderen sagen, dass man unter diesen Bedingungen doch keinen Gottesdienst feiern darf. Für die einen gehört das Singen elementar zu jedem Gottesdienst dazu, die anderen halten das für unverantwortlich. Die Vereine finden es gut, dass es nun weniger Veranstaltungen in der Gemeinde gibt und dafür mehr Stille und Gebet. Die anderen halten die Stille und Einsamkeit kaum aus. Videokonferenzen und Videogottesdienste sind tolle Möglichkeiten, aber sie sind auch Herausforderungen, die ganz viel Kraft und Konzentration erfordern. Ich bin überzeugt, dass die Lösung nicht in besserem Selbstmanagement liegt, sondern in der tiefen Gewissheit, ich bin kein Sklave mehr. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Gott hält mich nicht als Sklaven in seinem Dienst. Ich bin sein Sohn. Ich bin seine Tochter. Und das darf jeder Forderung eine Grenze setzen. Viertens, ein verändertes Leben. In Vers 12 heißt es, sein Geist wohnt in euch. Darum seid ihr nicht mehr eurer alten menschlichen Natur verpflichtet und müsst nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Du kannst den Heiligen Geist also bei seiner Arbeit in deinem Leben beobachten. Er verändert dich. Er hilft dir, Dinge zu lassen, von denen du erkennst, dass sie nicht zu Gott passen. Dafür lässt er auf der anderen Seite neue und bessere Früchte in deinem Leben wachsen. Manchmal ist das ein Auf und Ab. Es ist ein Fallen und wieder Aufstehen, zwei Schritte vor und einer zurück. Du wirst Siege feiern und Rückschläge erleben, aber nach und nach räumst du mit dem Heiligen Geist dein Leben auf. Er berät dich, er gibt dir Kraft und nach spürst du mehr Freude, mehr Frieden, mehr Liebe und Treue in deinem Leben. Immer mehr wünschst du dir, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht und sein Name überall einen guten Klang hat. Du wünschst dir das nicht aus Angst vor Gott oder weil es sein Gesetz von dir fordert. Du sehnst es herbei, weil du erkannt hast, dass es tatsächlich das eine wirklich gute, erstrebenswerte und frohe auf Erden ist. Du lebst für Gott. Nicht, weil du Angst vor der Hölle hast, sondern weil er das Beste ist, was du je in deinem Leben kennengelernt hast. Fünftens, die Fähigkeit zum Mitfühlen und Leiden. Vers 17. Wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Paulus schreibt in Römer 8 eine Menge über das Leiden. Er bremst damit eine falsche Erwartung, als stünde nun, so vom Geist getrieben, für jeden von uns das Paradies offen. Nein, wir leben weiterhin in einer Welt voller Krankheit und Schmerzen. Wir leben in einer Welt, in der Christen verfolgt werden. Der Teufel ist besiegt, aber noch lange nicht tot. Unsere menschliche Natur verführt uns immer noch zur Sünde. Wir versagen, wir leiden und wir verzweifeln manchmal sogar. Das ist ja mal ein tolles Geschenk, denkst du vielleicht. Darauf hättest du gerne verzichtet. Denn das, was ich bisher aufgezählt habe, ist wirklich angsteinflößend und furchtbar. Aber es gibt ja auch noch diese andere Seite des Leidens. Gott sagt von sich, dass er der Gott allen Trostes ist. Dass er bei denen ganz besonders ist, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Dass er ein Herz voller Erbarmen hat. Und der Heilige Geist trägt als Beinamen den Namen Tröster und Beistand. Er leidet also mit uns mit. Er weiß, dass wir Trost brauchen. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann wohnt der Trost in uns. Und das heißt, er hilft uns auch selbst, mitzufühlen und mitzuleiden. Es bricht Gott das Herz, wenn er das Unrecht auf dieser Welt sieht, auch das, was mit George Floyd in Amerika geschah und das, was der kleinen Maddie in Portugal zugestoßen ist. Es bricht Gott das Herz, wenn er sieht, wie wir seine Schöpfung zugrunde richten. Die Klimakatastrophe hat nicht er, sondern wir verursacht. Es bricht Gott das Herz, wenn er sieht, wie viele Menschen immer noch versuchen, ohne ihn im Leben klarzukommen. Sie machen es sich so schwer. Ja, mit Christus zu leiden bedeutet, was ihm das Herz bricht, das lässt uns nicht mehr gleichgültig. Es bricht auch uns das Herz und wir fühlen mit. Du kannst den Heiligen Geist also in dir spüren, wenn er deine Hartherzigkeit und deine Gefühllosigkeit aufbricht. Mit ihm kannst du nicht mehr zynisch und gleichgültig reagieren. Du wirst mitfühlend und tröstend wie Jesus. Und zuletzt eine Perspektive über das Leben hinaus. Vers 17, als Gottes Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Du bist nicht bloß ein Nachfolger, ein Diener oder ein Heiliger Gottes, du bist wirklich ein Kind Gottes. Und als Kind hast du ein Anrecht auf den Familienbesitz und das himmlische Vermögen. Das Beste kommt noch und wartet auf dich. Jesus hat eine Wohnung im Himmel für dich vorbereitet. Du wirst dort mit deinem Gott Tür an Tür wohnen und dir wird es an nichts mehr fehlen. Hier auf dieser Erde bleibt alles vorläufig, aber dort wird alles vollkommen sein, auch du selbst. Du wirst endlich zu dem Menschen herangereift sein, den Gott sich erdacht hat. Der Heilige Geist wird sein Werk an dir vollenden. Das wird herrlich sein. Du wirst endlich ein Leben ohne Sünde, Tod und Teufel führen. Du wirst keine schlechten Tage mehr haben. Du wirst das Schöne in alle Ewigkeit genießen, weil es keine Hektik und keinen Stress mehr gibt. Die Frage, die am Ende bleibt, ist, willst du das alles? Willst du vom Heiligen Geist angetrieben werden? Oder willst du dich weiter von deiner Gier, deinem Perfektionismus, deinem Harmoniebedürfnis oder dem Zeitgeist oder was auch immer treiben lassen? Viele Dinge bewegen dich in deinem Leben. Aber wer darf das Gerenne in deinen Beinen bestimmen? Darf es der Heilige Geist sein? Dann lade ihn jetzt neu in dein Leben ein. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du ihn in unsere Welt gesandt hast und dass er immer wieder in unserem Leben anklopft. Danke, Jesus, dass er gerne in uns wohnen möchte, und wir wollen dich heute neu bitten, Herr, dass er uns doch in unserem Leben antreibt, dass er all die Räume in unserem Leben ausfüllt, die bisher auch von anderen Antreibern erfüllt wurden. Ja, räum du in unserem Leben auf, Jesus, und wir bitten dich von ganzem Herzen, sei du die Kraft, die uns wirklich nach vorne bringt, dass wir wirklich spüren, was du von uns möchtest, dass wir wissen, dass du das Beste bist, was uns je in unserem Leben passiert ist. Ja, wir bitten dich, Heiliger Geist, komm jetzt und erfülle uns neu und nimm du alles aus unserem Leben weg, was dich stört, und sei du die Kraft in unserem Leben, die uns bewegt und vorwärts bringt. Amen.